Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Viel Kunst diesmal und ich kann sagen, das lohnt sich. Wir sind unterwegs in der Hauptstadt, wo bemerkenswerte neue Ausstellungen eröffnen. Zum Beispiel in der neuen Nationalgalerie mit der Schriftkunst von Barbara Kruger, die einiges über unsere Weltlage zu sagen hat. Außerdem treffen wir eine ukrainische Performerin, die sich auf die Treppen vor das Gebäude legt. Und durch ein paar Galerien sind wir kurz vor dem Gallery Weekend auch noch gegangen. Und wir telefonieren mit einem Museumsleiter, der für eine menschenleere Gegend schwärmt. Beginnen wir unseren kleinen Rundgang durch die Kunst in der Hauptstadt und machen erstmal Station in der neuen Nationalgalerie, diesem legendären Bau am Kulturforum. Dort eröffnet jetzt eine Ausstellung mit bemerkenswerter Schriftkunst der Amerikanerin Barbara Kruger, die mit Sprache echte Zeichen setzt. Hören wir den Kurator, Joachim Jäger. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Barbara Kruger also bei Ihnen mit ihrer Schriftkunst, mit ihrer großen, überdimensionierten Schrift, mit ihren politischen, gesellschaftlichen Themen. Was genau ist zu sehen?
Also Barbara Kruger ist ja eine wirkliche Instanz in der Kunstgeschichte. Sie hat wirklich schon seit den 80er Jahren große richtungsweisende Arbeiten gemacht. Sie kommt selber aus den Medien. Sie hat in einer Zeitschrift gearbeitet, Mademoiselle, einer Modezeitschrift in den 70er Jahren und hat sich dann entschlossen, freie Künstlerin zu werden und ihre Erfahrungen in den Medien dann umzusetzen. Und sie hat weltweit so viele Künstlerinnen und Künstler beeinflusst, dass fast schon Wunder ist, dass sie eigentlich noch nie eine große Ausstellung in Berlin hatte. Und ich habe sie eingeladen, die zweite Ausstellung nach der Wiedereröffnung, tatsächlich nach Calder, einer sehr historischen Ausstellung, die wir hier gemacht hatten mit Alexander Calder, diesen Raum, diesen besonderen Raum dieser Halle in Beschlag zu nehmen und sie eben eingeladen, hier einer ihrer typischen, großen, ortsspezifischen Arbeiten zu realisieren.
Ja, weil Sie sagen Halle, ich meine, das ist ja im Grunde so eine Art Belletage oder das Erdgeschoss. Belletage vielleicht wäre der bessere Ausdruck, wenn man ja mit der Treppe dann so hochkommt und so leicht erhoben ist da über dem Kulturforum in diesem legendären Bau. Ja. Von Glas umgeben mit einem Stahldach, also viel auch Tageslicht dort. Man hat natürlich Vorhänge, mit denen man ein bisschen regulieren kann, aber das sind ganz besondere Lichtverhältnisse, ein ganz besonderer Raum, ja, auch der ist auch herausfordernd ist, glaube ich. Ne? Und wie genau ist denn dort dann das Werk von Barbara Kruger eingebettet?
Genau, und dann haben wir auch lange diskutiert, Barbara Kruger und ich, wie wir das machen und wie intensiv, wie massiv wir da einsteigen wollen. Von ihr sind ja auch berühmt ganze Räume, die sozusagen Boden, Decke und auch Wände komplett von Schrift und Bildern überzogen sind. Aber natürlich ist Barbara Kruger, wie wir ja auch oft und viele von uns eben begeistert auch von der Architektur, auch von dieser Architektur und hat gesagt, nein, für diesen Bau muss es eine sehr klare und radikale Lösung geben. Und sie hat eine ganz große Bodenarbeit für diese Halle entwickelt, die den gesamten Boden auskleidet. Und es gibt noch zwei Medienarbeiten dazu. Und weil Sie die Vorhänge auch erwähnen, die haben wir eben abgenommen. Wir haben das Gebäude puristischer gemacht, sodass jetzt ganz pur diese minimalistische Architektur von Mies und diese sehr starke und übrigens auch leuchtende Arbeit von Barbara Kruger auf dem Boden aufeinandertreffen.
Und das ist große Schrift?
Das ist vor allen Dingen große Schrift. Auch da fand sie, man muss jetzt bei so einem Künstler der Reduktion, eben bei Mies, auch nochmal anders arbeiten als nur mit Bildern und Collagen. Und sie hat ganz verschiedene eigene Texte, aber auch berühmte Zitate von Orwell, von James Baldwin und auch von Walter Benjamin kombiniert. Als große Raumcollage könnte man sagen, in die Halle gestreut und man muss das auch erlaufen, die Worte sozusagen lesen. Sie werden selber zum Image, fast zu einer Skulptur, so riesig sind die zum Teil. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie hier mit Schrift umgegangen wird und auch sehr prägnant finde ich, dass sie so tatsächlich auf Schrift fokussiert hat und keine Bilder dazu genommen hat und unsere Kommunikation damit zum großen Thema macht.
Aber arbeitet sie wieder auch mit weißen, schwarzen und roten Flächen?
Tatsächlich wieder. Sie ist ja im Moment sehr stark auf Weiß, Schwarz und Grün umgestiegen. So sind zum Beispiel ihre Ausstellungen in Los Angeles und Chicago gerade zu sehen. Grün ist eigentlich im Moment so eine sehr starke Farbe. Sie fand, das hat sie auch in einem Interview, das ich auch mit ihr geführt habe, dass es auch in einer Zeitung gibt, die wir dort oben auslegen, sie auch nochmal erklärt, dass sie aber bei diesem Gebäude zurückkehren möchte auf ihr klassisches Rot. Auch natürlich, weil es eine sehr aufgeladene Farbe ist, die eben auch zurückweist in die historischen Zeiten der 20er Jahre zum Beispiel, in der eben mit Rot, Schwarz und Weiß auch viel gearbeitet wurde. Also das passt schon sehr gut in dieses Gebäude.
Und sie ist ja auch immer jemand, der sich auf aktuelle gesellschaftliche Situationen, auch auf politische Lagen durchaus bezieht. Jetzt könnte man sich denken, dass sie auch auf diesen Krieg mitten in Europa einen Bezug nimmt, künstlerisch. Tut sie das?
Nein, das tut sie eigentlich nicht, beziehungsweise das ergibt sich jetzt. Also meine ersten Einladungen an Barbara Krüger liegen anderthalb Jahre her und die Arbeit selber ist lange vor dem Ukraine-Krieg entstanden. Und es ging Barbara Krüger sehr stark darum, auch nochmal unseren Blick auf die Medien und die Macht der Medien zu legen und auch die Fragen, wie verhalten sich die Medien zur Gesellschaft? Und deswegen hat sie ein Orwell-Zitat ausgewählt, das ich einmal kurz vorlese, weil ihr dann sofort deutlich wird, wie aktuell das geworden ist. Das Zitat heißt: Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem menschlichen Gesicht herumtrampelt für immer. Und dies steht nun in der Mitte dieser Halle, in der Nationalgalerie, angesichts einer Welt, in der eben zum Beispiel in Russland eine Diktatur, ein sehr hartes System etabliert ist, in dem genau dies wieder gilt. Das war so nicht vorauszusehen. Auch Sätze von ihr selbst, von Barbara Krüger selbst, "This is the end of something", schreibt sie groß in die Halle, "This is the end of something", sind schon Sätze, die einen sehr nachdenklich werden lassen. Und sie hatte sie sehr allgemein gedacht und das ist ja auch ein Anliegen, dass wir nicht immer nur an einzelne Länder denken, aber natürlich zitiert sie uns Orwell, weil Orwell diesen Roman, diesen berühmten Roman 1984, diese Zukunftsvision von einem totalitären Staat, das hat Orwell natürlich geschrieben unter dem Eindruck des nationalsozialistischen Regimes hier in Deutschland. Und deswegen landet das natürlich auch wieder hier in der Nationalgalerie, wird uns sozusagen vor Augen geführt. Aber wir sehen eben, wie sehr das eben noch aktuell ist, wie sehr ein solcher Roman, den viele in meiner Generation zu Schulzeiten gelesen haben, der Abiturstoff war sozusagen, wie sehr das jetzt doch wieder ganz brandaktuell geworden ist.
Eine sehr bittere Analyse und sehr zukunftsskeptisch, ne, wenn man das so, ja, wenn man das so hört. Sie haben Medien erwähnt, Sie haben die Medienwelt erwähnt. Social Media, glaube ich, spielt ja auch eine große Rolle für Sie. Wie zeigt sich das?
Das zeigt sich zum Beispiel auch in den vielen Smileys und den vielen Kurztexten, die sie hier verwendet. Am Ende der Halle steht eben auch, ist das alles, was es gibt in Deutsch. Sie arbeitet in Englisch und in Deutsch. Also dieses auch von uns, wir sind viel gewohnt, wir laufen so eine Ausstellung rein, laufen auf den Buchstaben und am Ende landet man bei so einem Spruch, ist das alles, was es gibt? Nein, man darf sich auch länger aufhalten. Aber auch der Titel, bitte lachen. Please Cry hat diese Kurznachrichtenstil, dieses Ambivalente, was wir auch in unseren Nachrichten alle machen. Also darauf nimmt sie Bezug und hält uns eben auch in dieser Weise einen Spiegel vor und zeigt, wie wir so mit den Medien und untereinander auch miteinander umgehen in SMSen und WhatsAppen und was auch immer, in welchem Medium, was doch sehr stark auch unsere zeitgenössische Kommunikation prägt. Und das ist auch ein starkes Element in dieser Arbeit.
Ich bin ein bisschen gestolpert über den Titel, den Sie gerade erwähnt haben. Bitte lachen, please cry. Also das Wort cry im Englischen kann ja vieles bedeuten. Schreien, weinen, klagen, was auch immer es ist, aber ganz sicher nicht lachen. Wie kommt es zu dieser Art von Übersetzung?
Nein, es ist keine Übersetzung, es sind zwei verschiedene Haltungen.
Also das deutsche Lachen und das englische Klagen. Das eine ist bitte
lachen und das andere please cry. Ja. Und das sind zwei Zitate tatsächlich aus der Ausstellung. Mhm. An der einen Seite des Gebäudes steht eben bitte lachen und an der anderen Seite steht please cry synchron gegenüber. Und das sind sozusagen zwei Haltungen. Ich finde, wenn wir da oben jetzt bei so einem schönen Wetter stehen und haben eine lichtdurchflutete große Bodenarbeit, auf der es sich frei bewegen lässt, unter Corona auch wirklich wohltuend. Man hat vielleicht nicht ein Lachen, aber einen fröhlichen Gesichtsausdruck, sich dort wieder zu treffen, eine Eröffnung heute Abend feiern zu können und gleichzeitig eben diese sehr schwierigen politischen Zeiten, über denen wir eben sprachen. Das fasst das für mich schon sehr gut zusammen, dieses Bitte lachen, please cry.
Also auf nach Berlin ans Kulturforum. Dort steht die legendäre neue Nationalgalerie, dieser wunderbare Bau von Mies van der Rohe, der vor kurzem erst saniert eröffnet wurde. Das ist die zweite Ausstellung, die jetzt dort zu sehen ist, mit der US-amerikanischen Konzeptkünstlerin Barbara Krüger und ihrem aktuellen Werk, was da, wir haben es gehört, auch mit deutscher Sprache durchaus spielt. Bitte lachen ist der eine Teil, please cry der andere, das ist der Titel. Und Joachim Jäger, mit dem Leiter der Neuen Nationalgalerie, haben wir gerade gesprochen. An diesem Wochenende wird diese Ausstellung geöffnet. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Das also drin in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Davor, auf den Stufen davor, liegt eine Frau. bedeckt von einer ukrainischen Fahne. Es ist die ukrainische Künstlerin Maria Kulikowska, die dort ihre Performance zum Krieg zeigt. Simone Reber hat sie getroffen.
Die Szene erinnert natürlich an ein Altarbild. Da liegt Maria Kulikowska reglos unter den blau-gelben Falten der ukrainischen Flagge auf der Treppe zur neuen Nationalgalerie in Berlin, vor dem Glastempel von Mies van der Rohe. Über ihre Gefühle während dieser Performance, die sie 2014 schon einmal in St. Petersburg aufgeführt hat, kann die Künstlerin nicht reden. Ich bin am Leben, ich bin okay, sagt sie.
It's so strange. I'm very sad and it's difficult, but I don't have much emotions since February. It's so strange. I'm like empty. It's so huge.
Es ist so seltsam. Ich bin traurig und alles ist schwierig, aber ich habe keine Gefühle mehr seit Februar. Da ist eine riesige Leere in mir. Vielleicht bin ich noch im Schock oder vielleicht bin ich abgestumpft, weil das jetzt schon das zweite Mal passiert. Und wenn ich vergleiche, wie ich mich 2014 gefühlt habe, da hatte ich extreme Angst, diese Performance aufzuführen. Heute habe ich keine Angst, aber ich bin nervös, dass es vielleicht nicht genug ist.
But I just nervous and afraid that maybe it not enough, you know.
Zum ersten Mal verlor Maria Kulikowska ihr Zuhause, als pro-russische Milizen 2014 das Kunstzentrum von Donetsk stürmten und ihre Skulpturen zerstörten. Aus Gips und Seife hatte sie Abdrücke ihres nackten Körpers im Garten ausgestellt, Sinnbilder der Vergänglichkeit.
When happened annexation of Crimea and then occupation of Donbass.
Aber nach der Annexion der Krim und der Besetzung des Donbass war der erste Ort, den die prorussischen Milizen besetzten, das Kunstzentrum, weil es das Herz der demokratischen Ideen war, das Zentrum der Rebellen, der Intellektuellen. Sie haben die ganze Sammlung zerstört und die ersten Kunstwerke, die sie öffentlich zerstörten, waren meine Skulpturen, meine Seifenkörper.
Später wurde das Kunstzentrum von Donetsk in ein Gefängnis verwandelt. Dort, wo ihre Skulpturen standen, werden Menschen getötet, sagt Maria Kulikowska. Die Krim war ihre Heimat. In ihrer Familie ist sie die Erste, die auf der Halbinsel geboren wurde. Ihr Vater stammt aus Sibirien, weil seine Familie unter Stalin verbannt worden war. Ihre Großmutter ist Ukrainerin und floh in der großen Hungersnot auf die Krim. Die Familie ist zweisprachig, aber in der Schule war ukrainisch verpönt.
Das hat mich noch neugieriger gemacht und ich wollte die Sprache lernen. Und weil ich Mathematik geliebt habe, wollte ich auch wissen, wie das auf ukrainisch heißt. Deshalb habe ich Mathematikbücher übersetzt. Aber ich denke auf Russisch. Für uns Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion geht es nicht um die Frage der Sprache. Es geht um die Wahl, die man trifft.
It's more about your choice, I would say.
2014 war ihr klar, dass sie nicht mehr auf die Krim zurückkehren konnte. Wagemutig protestierte sie ein Jahr später in Moskau mit einer Aktion, für die sie die Flagge der Krim im Fluss Moskwa wusch. 2016 legte sie sich in einem orangefarbenen Kleid auf den Strand von Mariupol, den pro-russische Separatisten damals schon vermint hatten, und schrie den Sand an. Die Kunst schützt sie auch vor den eigenen Gedanken.
I'm an artist, I'm an architect, so I have to work.
Mit ihrem Partner Oleg Winischenko gründete Maria Kulikowska in Kiew ein Atelier und eine Galerie. Im Sommer wollten die beiden einen geschützten Kunstraum für nicht-binäre Menschen einrichten. Aber als ganz in der Nähe russische Bomben einschlugen, beschloss Maria Kulikowska, mit ihrem Baby und ihren Eltern erneut zu fliehen. Inzwischen lebt sie im österreichischen Linz. Ihr Partner ist noch in der Ukraine, hat aber die Genehmigung auszureisen.
I have my partner, my love, first of all in my heart, and I hope that everything will be fine with him.
In der Performance von Maria Kulikowska kommt all dies zusammen: die Verlorenheit der Geflüchteten, die Sorge um den Liebsten, der Verlust jeglicher Sicherheit und die Willenskraft einer Künstlerin, die sich gegen die Gewalt des Krieges stemmt.
I just believe that I'm strong. I'm like a stone. I do believe.
Ich weiß, dass ich stark bin. Ich glaube das einfach. Ich bin wie ein Stein. Ja, es stimmt. Manchmal weine ich. Aber ich werde nicht darüber nachdenken, dass mein Mann sterben oder verschwinden könnte. Nein, ich weiß, dass alles gut ausgehen wird. Das ist mein Grundsatz.
I know that everything will be fine. I just know that's it. It's my axioma.
Der erste Blick hat getäuscht. Die Performance 254 von Maria Kulikowska ist kein Altarbild. Unter den blau-gelben Falten liegt ein Mensch in seiner ganzen Zerbrechlichkeit und in seiner ganzen Widerstandskraft.
Mal wieder, wenn Künstler aus der Ukraine Kunst machen, dann wird es existenziell, so auch diesmal. Maria Kulikowska und ihre Performance auf den Stufen vor der Neuen Nationalgalerie in Berlin in unregelmäßigen Abständen in den nächsten Tagen immer wieder zu sehen. Kunst gegen den Krieg, das heißt auch Geld sammeln mit Kunst. Und das passiert auch woanders an diesem großen Berliner Kunstwochenende. Wir sind weiter unterwegs in der Hauptstadt, zum Beispiel bei der Kunstmesse Paper Positions, die, wie der Name schon sagt, Werke auf Papier zeigt. Darunter auch Siebdrucke eines ukrainischen Künstlers, die für eine Hilfsorganisation verkauft werden. Thorsten Janczek aus der Redaktion ist da. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, eine Aktion während dieser Paper Positions Messe in Berlin von Artyom Chepovetsky. Was für eine Aktion genau ist das?
Naja, es ist ein ganz einfacher Siebdruck, der für 100 Euro verkauft wird. Und das finde ich eben das Tolle daran. Es ist ein kleines Geld, das da investiert werden muss. Und es werden genau 100 Siebdrucke verkauft. 100 für 100 heißt die Aktion. Und das geht auch zu 100%, da geht es nämlich weiter in ein wohltätiges Projekt. Be an Angel ist die Initiative, die davon profitieren wird. Im Moment findet ja die Art Week in Berlin statt und ganz viele Auktionshäuser, Galerien machen so Wohltätigkeitssachen und meistens ist es sehr bombastisch wie in der Galerie König. Wir haben schon über 200.000 Euro eingenommen mit einem Druck von Norbert Bisky. Und so weiter. Also wird in Superlativen geredet. Und das ist wirklich eine kleine, feine Aktion, denn Artyom Chepovetsky ist aus der Ukraine, ist aus Odessa und arbeitet in Deutschland und wurde gefragt. Und dann hat er sofort auch zugestimmt, wie er mir gesagt hat.
Da ich ja selber politisch sehr mitfieber war, ne, was die aktuelle Situation da drüben in der Ukraine abgeht, hat mich das sofort angesprochen und ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ich wollte ja auch nicht. Ich fand es schön. Ich habe mich sogar verpflichtend gefühlt, ja mitzumachen. Dass wir da ja gemeinsam mit der Paper Position so eine Aktion veranstalten, ja, und damit ja auch den geflüchteten Leuten aus der Ukraine helfen. Ich komme eigentlich aus der Ukraine, aus der Stadt Odessa. Da sind noch meine Verwandte, noch viele Freunde von mir, mit denen habe ich ja ständig Kontakt und ich erlebe das ja praktisch hautnah. Also ich höre ja verschiedene Berichte von meinen Freunden, wie es ihnen ja gerade da drüben geht. Ne? Also die verstecken sich ja, ne? In den Bunkern und Kellern und da werden ja Kinder geboren in den Kellern. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ne? Es ist Teil meines Lebens gerade momentan geworden. Versucht da ja weiterhin Kunst zu machen, wobei das total schwierig ist, weil man voll mit Herz und Geist ja eigentlich da drüben ist. Trotzdem irgendwie versuche ich das ja auch, ich würde mal sagen, nicht den Schmerz, aber diese Fassungslosigkeit in die Bilder zu transferieren. Also in meine künstlerische Arbeit mehr oder weniger gesagt, ne?
Artyom Chepovetsky also, der jetzt einen Siebdruck 100 Mal für einen guten Zweck verkauft, hier 100 Euro, Thorsten Janczek, weil er sagt, er versucht auch diese Situation in seine Kunst zu integrieren, Kunst in Zeiten des Krieges, ist ja etwas, was uns hier auch schon eine ganze Weile beschäftigt. Wie sieht man das bei ihm?
Ja, man muss ja mal sehen, wie er normalerweise arbeitet. Er arbeitet mit sehr transparenten, also durchscheinenden Materialien und überlagert die und macht abstrakte Bilder daraus. Also so eigentlich Stoffe. Meist sind die sehr poppig, sehr mit Neonfarben und wirklich so ganz starken Farben oder manchmal auch reduzierten Farben, aber immer was Lebendiges, was Farbenfrohes. Und dieser Siebdruck zeichnet sich dadurch aus, dass man wirklich so eine neonrote Fläche sieht und eine blaue Fläche und darüber sind zwei schwarze transparente Balken, wie durchgestrichen mit einem breiten Pinsel, der das durchscheinen lässt. Da kommt das dann wieder raus. Und das ist übrigens sehr schön gedruckt. Das ist auch die Druckerei hat umsonst gearbeitet. Das ist die Hans-Sieb-Druckerei in Berlin. Also es ist eine total wichtige Druckerei zurzeit für Künstler. Da hat alles zusammengepasst. Der Künstler hat gesagt, er hat wahnsinnig gern mit denen zusammengearbeitet, weil es ihm auch ein echtes Herzensanliegen war. Und auf so einer kleinen Messe, wo es eigentlich nur um Papier und sowas geht, funktioniert das eben auch. Und man hat aber trotzdem, das hängt, wenn man reingeht, hängt es gleich am Anfang sichtbar für alle da, nach dem Motto, beteiligt euch Leute. Das gibt dieser Messe dann doch noch ein Zeichen, dass es nicht nur um Verkauf und um Geld machen geht, sondern dass man auch daran denkt, dass diese Messe unter dem Zeichen des Krieges steht.
Und ganz praktisch, kann man das dann dort vor Ort kaufen oder geht das auch online?
Was man das? Also man kann das dort auf jeden Fall vor Ort kaufen, nur nachmittags war die Schlange schon so groß, dass die Leute denken, dass es jetzt senden wir ja nachts und abends oder spätabends, dass das eigentlich schon vorbei ist mit den 100 für 100.
Könnte schnell weg sein, ne?
Ja, das wird schon jetzt weg sein.
Ist nicht die erste und nicht die letzte Aktion, denke ich mal, aber auf jeden Fall eine, die Thorsten Janczyk hier bei uns aus der Redaktion sehr überzeugt hat. Diese also 100 Siebdrucke, ein Motiv, 100 Mal als Siebdruck veröffentlicht von Artyom Czepowetzki. Jetzt bei den Paper Positions in Berlin, dieser Messe im Rahmen des großen Gallery Weekends. Da gibt es Zeichnungen, Collagen, Scherenschnitte, Texte, Fotografien, alles was mit Papier eben möglich ist. Vielen Dank.
Bitteschön.
Und wir schauen uns weiter um. Das tun wir schon eine ganze Weile in dieser Sendung hier in der Kunst, in der Hauptstadt in Berlin. Und eine gute alte Tradition ist ja das sogenannte Gallery Weekend. Da zeigen Dutzende Galerien Neues, eröffnen gleichzeitig. Und der Kunsttrack zieht durch die Stadt mit leichtem Schwerpunkt in Berlin-Mitte. Vielleicht kann man es als so eine Art dezentrale Kunstmesse bezeichnen. Ich weiß es nicht, das können wir gleich versuchen zu klären. Das Schöne jedenfalls für uns bei Radio und Podcast ist, es gibt da auch Kunst zum Hören. Langsames Zerreißen von Papier, was man gerne Trigger Sound nennt, kursiert millionenfach im Netz, aber hier perfektioniert von der Künstlerin Anna Witt als eine Art Anti-Stress-Installation. Carsten Probst, unser Kunstkritiker. Hat das bei Ihnen gewirkt?
Ja, es hat schon einen, einen leicht kribbelnden Effekt. Das ist auch wissenschaftlich inzwischen erwiesen, dass also sehr viele Leute auf diese Trigger-Sounds, die sogenannten Trigger-Sounds, wirklich so reagieren. Das ist so ein leichtes Ziehen im Rückenmark und ein leichtes Kribbeln in der Kopfhaut verursacht. Da gibt es eine ganze Menge auf verschiedenen sozialen Netzwerken davon. Die werden dann immer ausgetauscht. Das ist so eine Sache, die unter der Überschrift gegenseitige Fürsorge und Empathie und gegenseitige Heilung läuft, was auch im Kunstbereich ja derzeit eine große Rolle spielt, weil diese Geräusche eben Anti-Stress-Wirkung haben sollen. Sie sollen bei Schlafstörungen helfen. Und Anna Witt hat eben als eine relativ junge deutsche Künstlerin, die jetzt in Wien lebt, hat schon einige recht bemerkenswerte Installationen gemacht. Und hier hat sie die Galerie von Tanja Wagner in Schöneberg mit so einem soft-orangen Teppichboden ausgelegt. Und das Ganze, die ganze Galerie in so eine Art Home-Studio verwandelt mit Sesseln und Sofaecken und allerlei Deko-Gegenständen. Aber das Zentrum ist eben so ein Tisch, an dem mit Mikrofon und Kamera solche Trigger-Geräusche erzeugt werden. Als ich da dann hinkam, da wurden die Seiten einer Brockhaus-Enzyklopädie so langsam sehr kunstvoll von einem Performer zerrissen. Man konnte dann diese Geräusche verstärkt auf dem Kopfhörer hören und sich dabei auch noch im Monitor verfolgen. So wie es eigentlich auch auf diesen sozialen Netzwerkkanälen immer der Fall ist. Und ja, mit der Zeit kommt man dann dahinter, dass das gesamte Mobiliar, was da so ausgestellt ist,
das
eigentlich
ist aber hart.
Auch schon so ein bisschen zerfasert ist.
Ach so, gut. So dass das auch noch irgendwie weiter zerlegt wird. Also gut, dass so ein Brockhaus zerrissen wird, ist ja durchaus zeitgemäß in Wikipedia-Zeiten, ne? In dieser Hinsicht ist das ja vielleicht auch durchaus
nachvollziehbar. Aber irgendwann wird sich dann das ganze Mobiliar auflösen. Und das ist also, diese ganze Installation ist eine sehr doppelbödige
Angelegenheit. Verändert sich auch offenbar im Laufe des Wochenendes, des Gallery Weekends.
Ja, und mit der weiteren Zeit der Ausstellung, genau.
Was hat Sie noch beeindruckt? Das ist ja, wie gesagt, es sind ja, glaube ich, über 50 Galerien mit sehr vielen verschiedenen Werken überall in der Stadt verteilt. Anna Witt, also das eine, diese Anti-Stress-Installation, sage ich mal im weitesten Sinne. Was hat Sie noch beeindruckt? Haben Sie noch gesehen?
Ja, Bruce Nauman ist sicherlich eins der Highlights auf diesem Gallery Weekend in der Galerie Konrad Fischer. Da ist ein sehr großer Name, ja sicherlich einer der einflussreichsten Künstler weltweit derzeit, jetzt mittlerweile auch schon über 80. Er hat eine sehr meditative, zugleich anrührende Videoarbeit bei Konrad Fischer ausgestellt, ein aktuelles Werk, bei dem er eigentlich nur seine Hand zu sehen, die auf so einer alten Tischplatte immer wieder das X-Zeichen wiederholt, so über 40 Minuten lang. Es ist fast so wie eine Abschiedsgeste, könnte man fast denken, gegenüber seiner kürzlich verstorbenen Frau, der Künstlerin Susan Rosenberg, und hat so eine Anmutung von Trauer und innerer Leere. Aber drumherum sind aber auch sehr, sehr schöne Zeichnungen und Editionen von Naumann aus früheren Jahren zu sehen, in denen man eben auch sehr viele seiner früheren Arbeiten wiedererkennt. Ansonsten muss man wirklich sagen, auf diesem Gallery Weekend sind sehr, sehr viele große Namen wieder aufgeboten, von John Armleder, Sol Hewitt, Ai Weiwei, Haig Young, bis hin sogar zu Albrecht Dürer und Francesco Goya. Eigentlich geht es ja immer um Gegenwartskunst, aber auch richtig alte, arrivierte kunsthistorische Namen sind da zu sehen. Aber es gibt eben auch immer wieder sehr Neues zu entdecken. Das Ganze steht wirklich so im Zeichen dessen, es geht wieder los. Wir können wieder uns zeigen, auch mit dem Prunk, den das Gallery Weekend ja immer schon entfaltet hat mit seinen sehr aufwendigen Ausstellungen.
Es hört sich so an, als ob man eben wirklich zurück sei nach dieser langen Corona-Durststrecke, wo ja auch einige Gallery Weekends abgesagt werden mussten, wo ja auch die Kunstszene sehr stark betroffen war. Ist man jetzt wieder komplett zurück? Ist die Stimmung, also gut, von guter Stimmung kann man natürlich angesichts der politischen Situation in Europa und des Krieges sowieso nicht reden, aber ist vielleicht zumindest die Stimmung, was Corona angeht, gut, besser geworden jetzt in der Kunstszene in Berlin?
Ja, Maike Kruse, die Direktorin des Gallery Weekend, berichtet mir jedenfalls davon, dass sich sehr viele SammlerInnen international wieder angemeldet haben, jetzt wo die Reisebeschränkungen größtenteils eben gefallen sind. Man trifft sich also wieder, man kehrt zu dieser Vor-Corona-Normalität zurück als Ort, wo sich eben alle treffen. Viele waren ja gerade erst in Venedig bei der Eröffnung der dortigen Kunstbiennale. Aber auch da wurde teilweise ja abends und nachts schon ziemlich wild gefeiert. Und so ganz will sich Maike Kruse eben doch aber nicht auf diese alte Feierlaune einlassen. Sie sagt:
Wir haben gerade eher den Eindruck, es gibt einen totalen Run aus Gallery Weekend, dass es wirklich ein großes Aufatmen ist, international, dass man sowas wieder machen kann. Und es ist aber natürlich trotzdem immer noch nach wie vor ein Corona-konformes Format. Dadurch, dass man sich so viel draußen aufhält, ist es natürlich auch was, was trotzdem gerne besucht wird.
Ja, also wie es dann am Ende wird, muss man sehen, ob brav alle ihre Masken aufbehalten, ob sie brav draußen warten, wenn drin 20 Leute sind, ob sie schön Abstand halten. Also man muss eben schauen, wie es am Ende wird. Aber wenn man den Eindrücken aus Venedig folgt, dann scheint die Stimmung durch den Ukraine-Krieg nicht so direkt getrübt zu sein.
Und ansonsten, wenn wir mal kurz am Ende noch vorausschauen auf die Zukunft dieses Gallery Weekends, was ja wie gesagt in Corona-Zeiten ja auch öfter mal abgesagt werden musste. Soweit ich weiß, findet das ja sonst regulär immer zweimal im Jahr statt. Wird das in diesem Jahr auch so sein? Wird das jetzt so weitergehen in diesem Rhythmus?
Ja, vielleicht kann man sagen, letztes Jahr fand das Gallery Weekend tatsächlich zweimal statt, auch im Herbst. Aber eigentlich teilt man sich das immer auf in Berlin im Frühjahr, also jetzt das Gallery Weekend und im Herbst die Art Week. Und es ist ganz interessant, weil jetzt wird es eben im Herbst keine Neuauflage, kein zweites Gallery Weekend geben, sondern man separiert sich eigentlich sogar relativ deutlich, habe ich den Eindruck, nach all den Äußerungen, den Erzählungen, den Gesprächen, was ich so gehört habe. Früher war im Herbst ja immer die Berliner Kunstmesse ABC und nach deren Einstellung konzentriert sich Berlin als Stadt jetzt auf diese Art Week im Herbst als so eine Art Touristen-Event, während das Gallery Weekend sich darauf konzentriert, eher die professionelle, ja, die Sammlerinnenschaft in die Stadt zu bringen. Und das ist interessant, weil so deutlich hat man sich eigentlich noch nie voneinander getrennt. Früher wurde das immer so ein bisschen zusammengesehen, Stadtmarketing vielleicht auch durch das Gallery Weekend. Jetzt verfolgt man offenkundig getrennte Strategien. Das heißt, wir wissen im Moment noch gar nicht genau, was eigentlich im Herbst jetzt stattfinden wird. Vielleicht wird das Gallery Weekend so einen Skulpturenpark auf dem Tempelhofer Feld machen oder so etwas. Man weiß es nicht genau. Aber in jedem Fall ist im Moment gar nicht so genau klar, wo es mit diesen großen öffentlichen Kunstveranstaltungen im Frühjahr und Herbst dann in diesem und im nächsten Jahr so richtig weitergeht.
Carsten Probst, unser Kunstkritiker, also über das Gallery Weekend, was, wie der Name schon sagt, jetzt am Wochenende in Berlin zu erleben ist mit über 50 Galerien und einer sehr vielfältigen Kunst. Wir haben es gehört, unter anderem auch eine Anti-Stress-Installation von Anna Witte. Also ich persönlich werde da, glaube ich, unbedingt vorbeischauen müssen. Ich danke sehr für diese Eindrücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
In einem Brandbrief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, den Umgang der Documenta mit dem Thema Antisemitismus kritisiert. Gegen Antisemitismus würden nur klare Bekenntnisse und entschlossenes politisches Handeln auf jeder Ebene von Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft helfen, heißt es in dem Schreiben an die Grünen-Politikerin. Hintergrund sind Antisemitismusvorwürfe gegen die Documenta 15 in Kassel von Anfang des Jahres. Das aus Indonesien stammende Kuratorenkollektiv Ruang Rupa und die Documenta-Gesellschaft wiesen die Anschuldigungen zurück. Als Folge wurde ein Expertenforum angekündigt, dessen Besetzung Zentralratspräsident Schuster unter anderem kritisierte. Es habe eine Schlagseite zugunsten des Antisemitismus. Der Dachverband der jüdischen Gemeinschaft sei nicht eingebunden. Die Ruhrtriennale beschäftigt sich in diesem Jahr in über 100 Aufführungen von Musik, Tanz und Theater mit dem Thema Tod und Sterben sowie mit der Suche nach ökologisch verträglichem Leben. Das teilte das Leitungsteam in Bochum mit. Zudem sollen vom 11. August bis zum 18. September die Folgen des Kapitalismus für Gesellschaften beleuchtet werden. Auch die Ukraine ist Thema. Die ukrainischen Musikerinnen Alla Sagakevich und Jana Schiblanskaja, die bereits bei einer früheren Ausgabe der Ruhrtriennale aufgetreten waren, veröffentlichen auf der Webseite des Kulturfestivals neue Arbeiten. So sei ihre Präsenz im Festival gesichert, obwohl sie selbst nicht dabei sein könnten, sagte Intendantin Barbara Frey. Sie bezeichnete das Festival als einen Beitrag dazu, dass Menschen in schwierigen Zeiten im Dialog bleiben müssten. Eine Theaterkompanie aus Litauen hat sich für die Aufführung Respublika wochenlang in Wälder zurückgezogen, um im Selbstversuch Möglichkeiten eines ökologischen und sozialverträglichen Zusammenlebens zu erproben. Das Ergebnis zeigen sie am 17. September in einer 6-stündigen Vorstellung, für die in der Jahrhunderthalle Bochum kleine Häuser, der Wald sowie eine Sauna nachgebaut werden. Bürger aus dem texanischen Landkreis Llano haben vor einem US-Bundesgericht gegen die örtlichen Behörden geklagt, weil diese Schulbücher auf den Index gesetzt hatten. Die aus den Schulbibliotheken verbannten Bücher behandeln vorwiegend Rassismus und LGBTQ-Themen. Der Beschwerdeführer erklärte, die Regierung dürfe nicht vorschreiben, welche Bücher gelesen werden dürften und welche nicht. Das sei ein Anschlag auf die Demokratie. Laut der US-amerikanischen Penn-Schriftsteller-Sektion wurden in den vergangenen Monaten mehr als 1000 Titel aus Schulbibliotheken des Landes entfernt.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Wir gehen jetzt ganz in den Osten der Republik, etwa 100 Kilometer östlich von Berlin, an die Grenze zu Polen. Dort ist einer der fruchtbarsten Landstriche der Republik seit Zeiten von Friedrich II. Mit Zuwanderern besiedelt, die dort nach ausgeklügelten wassertechnischen Lösungen sehr effektive Landwirtschaft machen konnten. Was es aber immer blieb, dünn besiedelt, nämlich das Oderbruch. Die Europäische Union, der gefällt diese Gegend so gut, dass sie jetzt ein noch wenig bekanntes, aber sehr renommiertes Siegel bekommt. Diese Gegend, nämlich Europäisches Kulturerbe. Ein Netzwerk aus 40 Orten hat es vorangetrieben, koordiniert vom Leiter des Oderbruch-Museums, Kenneth Anders, mit dem wir jetzt verbunden sind. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sagt man nur eigentlich Bruch oder Bruch?
Die alten Oderbrücher haben noch ein anderes Idiom, eine schwerere Zunge, die sagen Bruch. Aber wie vieles klingt es auch hier häufig stärker nach Berliner Idiom und das ist dann Oderbruch.
Gut, also verkürzen wir es, vereinfachen wir es einfach mal. Aber eins ist klar, dass Sie Ihre Gegend natürlich gut finden, wenn Sie dieses Museum leiten, dort selbst als junger Mann hingezogen sind, seit vielen Jahren die Gegend kennen, die Menschen kennen. Aber was macht das Oderbruch zu einem Kulturerbe für den ganzen Kontinent?
Es ist ein besiedelter Polder. Sowas macht man eigentlich heute nicht. Wenn man einen Polder hat, siedelt man dort nicht noch Menschen an. Aber vor 250 Jahren ging das nicht anders. Man wollte, dass die Landschaft eine Agrarlandschaft wird, dass dort Essen produziert wird und deswegen mussten die Menschen da drinnen auch wohnen. Und es ist ein ganz krasser Fall menschlicher Naturaneignung. Das würde man heute sicherlich nicht wieder so machen mit einer Flussbegradigung und mit einem sehr, sehr hohen technischen Aufwand das Ganze gemacht. Aber man kann von dieser Geschichte viel lernen. Man kann lernen, wie Menschen es trotzdem geschafft haben, dort ihr Leben einzurichten, auch nachhaltig dort zu leben, wie sie ihr Wassersystem immer weiterentwickelt haben, sodass es über 10, 11, 12 Generationen eigentlich immer weiter optimiert wurde, der Energieaufwand geringer wurde, auch die Ökologie nach und nach wieder eine Rolle spielt in so einer Landschaft und wie vor allen Dingen zwischen den Bürgern, den Menschen in dieser Landschaft und dem Staat eine immerwährende Dialektik im Gang ist, die also dazu führt, dass dieser Raum sich immer weiterentwickelt und nicht quasi dieser Eingriff vor 250 Jahren einfach irgendwann in den Verfall mündet oder in eine Aufgabe.
Das klingt ja wirklich fast schon nach einem idealen Ort, den Sie da gerade beschreiben, das Oderbruch, was aber auch eine Gegend ist, die ich vermute mal, wie alle ländlichen Gebiete in Europa und auch in Deutschland natürlich auch unter Wegzug leidet oder eben unter dem Problem der Überalterung. Inwieweit betrifft Sie das?
Naja, so weit von Berlin ist es dann nicht weg. Noch vor 10 Jahren hat man das hier düsterer gesehen. Inzwischen kommen viele neue Leute her. Und das ist auch etwas, was das Oderbruch durchaus kann. Also die Landschaft hat immer wieder neue Leute aufnehmen müssen und auch können. Und es sind auch immer wieder welche weggegangen. Und diese gewisse Fluktuation, an die hat sich dieser ländliche Raum eigentlich schon gewöhnt.
Das heißt also, Sie könnten da durchaus auch Vorbild sein für andere Regionen? Also haben Sie das Gefühl, andere Regionen könnten vom Oderbruch, von dieser dann wirklich dann sehr dünn besiedelten Gegend lernen?
Ich glaube, wir müssen da bescheiden sein. Die Idee, dass wir uns bei der EU bewerben, hatte damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir glauben, es ist ein interessanter und ein besonderer Landschaftsraum mit einer sehr eigenen Geschichte. Aber wenn der sich entwickeln soll, dann müssen wir eigentlich ein Spiel spielen. Und ein Spiel, was attraktiv ist, braucht auch Zuschauer. Das kennt man von jedem Fußballspiel. Und genau das ist eigentlich hier der Versuch. Wir spielen ein Spiel miteinander. Wir haben eine kommunale Arbeitsgemeinschaft, in der alle Oderbruch-Kommunen Mitglied sind und die dieses Kulturerbeprojekt tragen. Und wir haben 40 Kulturerbeorte. Das sind Heimatstuben, Dorfmuseen, ganze Kolonistendörfer, aber auch Schöpfwerke oder Baumalleen, bedeutende Kulturlandschaftselemente. Und diese Kulturerbeorte werden immer vertreten von Menschen, die etwas über sie erzählen können. Und so entwickelt sich eigentlich ein Spiel dieser Akteure miteinander. Und das Spiel funktioniert aber nur, wenn auch jemand Interesse daran hat. Und dieses Interesse der ganzen Gesellschaft, das versuchen wir eigentlich durch dieses Kulturerbesiegel auch wachzurufen und zu sagen, Leute, schaut her, der Raum ist interessant, man kann viel in ihm lernen und über ihn erzählen. Und ich meine eben, und das insofern würde ich sagen, können auch andere Regionen das interessant finden, wenn sie sich entwickeln wollen. Das ist eigentlich für Regionalentwicklung wichtig. Die Räume müssen sich selbst beschreiben, auch in ihren Widersprüchen. Es geht nicht darum, dass sie sich beschönigen oder dass man Widersprüche und Konflikte verdeckt, sondern dass man sagt, wir leben in dieser Landschaft und wir beschreiben sie möglichst genau und wir können sie erzählen und über die Erzählung wird die Landschaft für uns selbst neu entdeckt, aber andere können sie auch entdecken.
Das klingt für mich jedenfalls schon mal nach kulturellem Potenzial und nach vielen Geschichten, die man vielleicht aus dem Oderbruch bei anderer Gelegenheit auch nochmal erzählen kann. An dieser Stelle danke ich Ihnen sehr. Kenneth Anders, Leiter des Oderbruch-Museums in Alt-Ranft, natürlich im Oderbruch. Ein Mann, der mit vielen anderen Menschen, vielen anderen Akteuren etwas vorangetrieben hat, was jetzt tatsächlich auch beschlossen worden ist, nämlich, dass der Oderbruch, also östlich von Berlin die Gegend, jetzt offiziell EU-Kulturerbe ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke, gute Nacht.
Ihnen auch und viele Grüße. Und jetzt beschäftigt uns etwas, was die Kulturwelt schon eine ganze Weile beschäftigt. Nicht nur die Kulturwelt natürlich. Sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch. Und das beschäftigt auch die Filmwelt. Die ist davon natürlich auch nicht ausgenommen. Auch in der iranischen Filmszene. Der großen, sehr lebendigen iranischen Filmszene ist das ein Thema und dort auch in einer Gesellschaft, in der es schon viel Mut erfordert, seine Stimme zu erheben. Dort haben jetzt mehrere hundert Frauen, iranische Filmemacherinnen, einen offenen Brief geschrieben gegen sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch. Solche Fälle seien systematisch totgeschwiegen worden. Nötigung und Schikanen am Arbeitsplatz bis hin zur Vergewaltigung. Die Vorwürfe sind heftig. Sabine Hackländer hat hingehört.
So kann es nicht weitergehen. Davon sind die Unterzeichnerinnen des offenen Briefes tief und fest überzeugt. Seit Jahren seien Frauen in der Filmbranche sexualisierter Gewalt ausgesetzt, ohne dass sich irgendjemand daran störe. Denn das, was nun im Brief so offen wie nie zuvor thematisiert werde, sei dem iranischen Filmverband und seinen Verantwortlichen schon seit langem bekannt. Das meint auch die iranisch-deutsche Autorin und Filmkritikerin Fahimeh Farzai.
Also, das ist eigentlich nicht überraschend, weil die Frauen seit Monaten, wenn nicht Jahren, über diese unerwünschten Körperkontakte oder Nötigung, sogar Vergewaltigungsversuche oder tatsächliche Vergewaltigungen immer wieder berichtet haben und eigentlich kein Echo gefunden hat.
Man habe die Probleme schlicht unter dem Deckel halten wollen. Davon geht jedenfalls die Filmemacherin Taraneh Ali Dosti aus. Sie gehört zu den 5 Frauen, die die Vorfälle nun in einem eigens dafür gegründeten Komitee aufarbeiten wollen. Und das ganz anders, als der Filmverband dies bisher getan hatte.
Auseinandersetzungen wurden vermieden. Konfliktparteien sprachen nicht miteinander. Diese Strategie war falsch, unaufrichtig und toxisch. Wir müssen Schritt für Schritt genaue Untersuchungen anstellen.
Für die Frauen geht es um Gerechtigkeit, aber auch um die Zukunft des iranischen Films. Denn dass sich möglicherweise international bekannte Regisseure hinter den Kulissen als brutale Sexualstraftäter entpuppen, sei auch für die Branche fatal.
Ich glaube, dass es eine große Gefahr ist, wenn solche Leute, die berühmt sind und viele Fans haben, im Ausland auch salonfähig gemacht werden und eine neue Generation, die von den Hintergründen ihrer Untaten nicht informiert ist, sie als Vorbild nehmen und weitermachen.
So Fahimeh Farzai. Dennoch gibt es auch Stimmen unter den Filmfrauen, die der Aktion eher kritisch gegenüberstehen. Sie befürchten, dass das Regime die Auseinandersetzung zwischen Filmverband und neu aufkommender MeToo-Bewegung für seine eigenen Zwecke missbrauchen könnte.
Sie denken, dass diese Aktion könnte dazu führen, dass die Zensurbehörde einen Vertreter zu jeder Filmproduktion schickt, um die Atmosphäre einzuschätzen. Das heißt, dass sie diese Bedenken haben, dass die Forderungen der Frauen in diesem Sinne instrumentalisiert wird.
Die Überlegung sei nicht aus der Luft gegriffen, meint Farzai. Und dennoch müsse die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle Vorrang haben. Dass dabei auch die internationale Filmbranche aktiv werden könnte, wünschen sich die Filmfrauen im Iran sehnlichst. Dabei käme es wohl vor allem darauf an, klar und deutlich zu machen, dass sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch im Filmgeschäft keinen Platz mehr haben dürfen. Weder bei internationalen Produktionen noch bei Preisverleihungen.
Iranische Filmemacherinnen in Aufruhr. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen, das tut Ulrike Timm.
So wird man Optimist, titelt die Welt. Und auf solche Zeilen stürzt man sich doch dieser Tage. Wolf Lepenies würdigt den großen amerikanischen Dichterphilosophen Ralph Waldo Emerson, den wir seiner Meinung nach erst jetzt so richtig kennenlernen können. Seine Tagebücher sind ins Deutsche übersetzt worden. 250 Tage und Notizbücher hatten sich in Emersons Leben angesammelt, so 8500 Seiten, aber keine Sorge, sie müssen da nicht durch. Auch die 900 Seiten der deutschen Ausgabe sind allerdings ein ziemliches Brikett. Ich glaube, dass überall dort, wo man Eisenbahnen baut, Republiken folgen werden oder die Gesellschaft ist gut, wenn sie mich nicht verletzt. Das waren Merksätze, die Emerson seinen Zeitgenossen diktierte und die auch Lepenis in der Welt jetzt nochmal anführt, um den unerschütterlichen Optimismus, der diesem großen Geist innewohnte, zu preisen. Lesen Sie also Emerson, es tut gut. Auch wenn der Mann selbst davor warnte, zu viele Bücher zu lesen und sich dadurch der Natur zu entfremden. Verglichen mit dem Natürlichen nämlich war ihm alles belanglos, so Wolf Lepenis über das Denken von Ralph Waldo Emerson in der Welt. Optimismus betankt geht es für uns gleich wieder runter, wenn der Philosoph Jürgen Habermas in einem ausufernden Essay für die Süddeutsche Zeitung nach so etwas wie einer abgewogenen Beschreibung der gegenwärtigen Lage sucht. Krieg und Empörung, die Überschrift, und Habermas äußert sich zum Meinungskampf zwischen ehemaligen Pazifisten, einer schockierten Öffentlichkeit und einem abwägenden Bundeskanzler nach dem Überfall auf die Ukraine. Wobei ihm der abwägende Bundeskanzler offenbar am liebsten ist. Trotz viel Verständnis und auch Faszination für eine junge Generation, die zur Empfindlichkeit in normativen Fragen erzogen worden sei und die den Eindruck erwecke, als habe sie die völlig neue Realität des Krieges aus ihren pazifistischen Illusionen herausgerissen. Und doch, so Habermas in der Süddeutschen Zeitung, irritiert mich die Selbstgewissheit, mit der in Deutschland die moralisch entrüsteten Ankläger gegen eine reflektiert und zurückhaltend verfahrende Bundesregierung auftreten. Seine Politik bringt der Bundeskanzler im Interview mit dem Spiegel mit dem Satz auf den Punkt: Wir treten dem Leid, das Russland in der Ukraine anrichtet, mit allen Mitteln entgegen, ohne dass eine unkontrollierbare Eskalation entsteht, die unermessliches Leid auf dem ganzen Kontinent, vielleicht sogar in der ganzen Welt, auslöst. Habermas zieht, auch als Angehöriger der Generation, die noch den Kalten Krieg erlebt hat, diesen Schluss. Nachdem sich der Westen entschlossen hat, in diesem Konflikt nicht als Kriegspartei einzugreifen, gibt es eine Risikoschwelle, die ein ungebremstes Engagement für die Aufrüstung der Ukraine ausschließt. Drei fette Seiten Denken im Habermas-Sound finden Sie in der Süddeutschen Zeitung. Angesichts der Weltlage möchte man sich vielleicht auch mal die Kante geben. Das ist eine zugegeben schwankende Brücke zur Frankfurter Allgemeinen, die eine Ausstellung zur Kulturgeschichte des Wirtshauses in Regensburg besucht hat, im Haus der bayerischen Geschichte. Sehr nüchtern ist Hannes Hintermeier wieder rausgekommen. Das traditionelle O-Zapft ist in ein fragendes Abzapft ist verwandelnd. 3736 Wirtshäuser zählt der Freistaat noch. Offenbar wollte der Autor wirklich keines vergessen. Er weiß aber auch, dass das 19.000 weniger sind als 1960. Dreimal nach unten korrigierte Promillegrenzen für Autofahrer und das Rauchverbot zeigten Wirkung, ebenso die Pandemie. Und nu? Drive-in-Lösungen, Schweinsbraten to go? Wo, fragt die Ausstellung, wollen wir uns künftig treffen? In der Chatgruppe oder beim Wirt? Ruhig Blut, liebe Bajuwaren, entfährt es der norddeutschen Pressebeschauerin unwillkürlich. Bisschen weniger Stammtisch ist manchmal auch nicht schlecht.
Ulrike Timm aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.